Hallo und herzlich willkommen zu meiner vierten Folge von Roxys Podcast. Ich freue mich riesig darüber, dass wir von Folge zu Folge mehr werden. Das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Das zeigt mir allerdings auch, dass ich das ein oder andere richtig mache. Als ich mich dazu entschieden habe, einen Podcast zu eröffnen, bei dem ich Bücher vorstellen werde, kam mir als allererstes Buch das Buch aus der heutigen Folge in den Sinn. Heute gehen wir wieder in die Richtung Spannung, Krimi und Psycho, würde ich sagen. Das Buch von Paula Hawkins, Girl on the Train, war nämlich eines der ersten Bücher von mir, das mich extrem gepackt und zum Lesen animiert hat. Einige von euch werden das Buch bereits kennen. Es ist kein neues Buch, aber auch keines, das sozusagen aus der Mode gekommen ist. 2016 wurde das Buch sogar verfilmt. Ich hatte mal wieder das Buch zuerst gelesen und muss sagen, der Film hat mich ein kleines bisschen enttäuscht. Ich denke, ich konnte dem Film auch gar keine faire Chance geben, da ich einfach so eine intensive Vorstellung von allem und jedem in diesem Buch hatte, dass der Film einfach nicht an das Buch rankommen konnte. Der Schreibstil und die Aufmachung des Buches haben mich einfach direkt überzeugt. Aber dazu kommen wir am Ende meiner Folge, nämlich in meinem Fazit. Ihr kennt das bestimmt. Es gibt Bücher, die liest man und liest sie auch gut durch, aber dann gibt es auch diese Bücher, die einen vollkommen einnehmen und nicht mehr loslassen. Und genauso ein Buch war Girl on the Train für mich. Wie gesagt, es war mein erstes Buch, welches mich so heftig in dieses Feeling gebracht hat. Ich kann wirklich nur jedem raten, dieses Buch mal gelesen zu haben. Es ist wirklich auf seine eigene Art und Weise anders. Zum Einstieg lese ich euch erst einmal die Buchrückenzusammenfassung vor. Auf alle anderen in diesem Abteil wirkte ich völlig normal. Ich tue, was sie tun. Zur Arbeit pendeln, Termine machen, Dinge erledigen. Wie man sich irren kann. Jeden Morgen pendelt Rachel mit dem Zug in die Stadt. Und jeden Morgen hält der Zug an der gleichen Stelle auf der Strecke an. Rachel blickt in die Gärten der umliegenden Häuser, sieht ihre Bewohner. Und eines Tages beobachtet sie etwas Schockierendes. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als ich das Buch nach meiner gewohnten Reihenfolge inspiziert hatte. Diese Zusammenfassung hat mich einfach so neugierig gemacht. Man kann einfach so vieles in diese Situation hereininterpretieren, dass man es genau wissen möchte und das komplette Buch lesen muss. Hier wird einfach alles offen gelassen. Aber man erhält parallel einen kleinen Einblick, in welche Richtung die Story und Aufmachung des Buches gehen wird. Man erkennt direkt den Aspekt der Täuschung des Buches und dass man sich auf einiges gefasst machen kann. Ich könnte einfach dauerhaft von diesem Buch schwärmen, ihr merkt das schon. Aber ihr sollt euch ja eure eigene Meinung bilden. Deshalb lese ich euch die Anfangsszene des Buches vor, die euch auch direkt einen Einblick in das Geschehen gibt. Los geht's! Freitag, 5. Juli 2013. Morgens. Da liegt ein Kleiderhaufen an den Gleisen. Hellblauer Stoff, vielleicht ein Hemd. Verknäult mit etwas schmutzigem Weißem. Wahrscheinlich ist es nur Abfall. Irgendwas aus einem Müllsack, der heimlich in das zugewucherte Waldstück oben am Bahndamm geschleudert wurde. Oder die Sachen wurden von einem der Arbeiter dort liegen gelassen, die an den Streckenabschnitten beschäftigt sind. Schließlich sind sie oft genug hier. Vielleicht war es aber auch was ganz anderes. Meine Mutter meinte immer, ich hätte eine zu lebhafte Fantasie. Tom meinte, das stimmt. Aber ich kann einfach nicht anders. Ich sehe ein paar liegende gebliebene Fetzen, ein schmutziges T-Shirt oder einen Schuh und muss sofort an den zweiten Schuh denken und an die Füße, die darin gesteckt haben. Der Zug ruckelt und knarzt und quietscht sich wieder in Bewegung. Der kleine Kleiderhaufen verschwindet aus meinem Blickfeld und wir rumpeln weiter auf London zu. Ungefähr so schnell wie ein guter Jogger. Aus der Reihe hinter mir höre ich ein resigniertes, verärgertes Seufzen. Der 8-Uhr-Zug von Ashbury nach Houston stellt die Geduld des abgeklärtesten Pendlers auf die Probe. Theoretisch dauert die Fahrt 54 Minuten. Aber das tut sie so gut wie nie. Der Streckenabschnitt ist uralt, zerfahren, von Signalstörungen und nie endenden Reparaturarbeiten geplagt. Der Zug kriecht dahin. Er zittert an Lagerhäusern und Wassertürmen, Brücken und Schuppen vorbei. An bescheidenen viktorianischen Häusern, die den Gleisen empört den Rücken zukehren. Ich lehne den Kopf ans Zugfenster und lasse die Häuser an mir vorbeiziehen wie bei einer Kamerafahrt. Ich sehe sie so, wie andere sie nicht sehen. Wahrscheinlich sehen nicht einmal ihre Bewohner sie aus dieser Perspektive. Zweimal am Tag bieten sich für mich einen Moment Einblicke in fremde Leben. Irgendwie hat der Anblick von Fremden, die daheim in Sicherheit sind, etwas Tröstliches. Irgendwo klingelt ein Handy mit einer unpassend fröhlichen, munteren Melodie. Der Angerufene lässt sich Zeit. Es dudelt und dudelt immer weiter. Ich spüre, wie die anderen Fahrgäste auf ihren Sitzen hin und her rutschen, mit Zeitung rascheln, auf ihre Computer eintippen. Der Zug ruckt und schwankt um eine Biegung und verlangsamt die Fahrt vor einem roten Signal. Ich versuche, nicht aufzusehen. Ich versuche, die Gratiszeitung zu lesen, die mir am Eingang zum Bahnhof in die Hand gedrückt wurde. Doch die Worte verschwimmen vor meinem Auge. Nichts kann mein Interesse wecken. Im Geist sehe ich immer noch den kleinen Kleiderhaufen verlassen neben der Strecke liegen. Abends. Der Fertig-Gin-Tonic sprudelt über die Öffnung, als ich die Dose an die Lippen setze und den ersten Schluck nehme. Herb und kalt. Der Geschmack meines allerersten Urlaubs mit Tom im Jahr 2005, in einem Fischerdorf an der baskischen Küste. Morgens schwammen wir die halbe Meile zu der kleinen Insel in die Bucht und liebten uns dort auf geheimen, versteckten Stränden. Nachmittags saßen wir in einer Bar, tranken starken, bitteren Gin Tonic und sahen den Beachfußballern zu, die bei Ebbe auf dem Sand chaotische Spiele mit Mannschaften von je 25 Spielern austrugen. Ich nehme noch einen Schluck, dann noch einen. Die Dose ist schon halb leer, aber das ist schon in Ordnung. In der Plastiktüte zu meinen Füßen liegen noch drei. Und weil Freitag ist, brauche ich auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich im Zug trinke. Das Wochenende soll herrlich werden. Jedenfalls haben sie das angekündigt. Strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel. Früher wären wir vielleicht mit einem Picknickkorb und der Zeitung in den Collywood gefahren, hätten den ganzen Nachmittag im getüpfelten Sonnenlicht auf einer Decke gelegen und Wein getrunken. Vielleicht hätten wir auch mit ein paar Freunden im Garten gegrillt oder uns im The Rose in den Biergarten gesetzt, bis unsere Gesichter vom Alkohol und von der Sonne geglüht hätten und wären dann Arm in Arm nach Hause geschwankt, um auf dem Sofa einzuschlafen. Strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel und niemandem zum Spielen, nichts zu tun. So zu leben, wie ich es zurzeit tue, ist im Sommer noch schlimmer, wenn es so lang hell bleibt und die Dunkelheit so wenig Schutz bietet, wenn alle ständig unterwegs und dabei so aufdringlich aggressiv glücklich sind. Es ist ermüdend und man bekommt ein schlechtes Gewissen, weil man sich absondert. Das Wochenende erstreckt sich endlos vor mir. 48 leere Stunden, die ich ausfüllen muss. Ich setze die Dose wieder an. Aber es ist kein Tropfen mehr übrig. Montag, 8. Juli 2013. Morgens. Wieder im 8-Uhr-Vierer zu sitzen, ist eine Erleichterung. Nicht, dass ich es besonders eilig hätte, nach London zu kommen und die Woche in Angriff zu nehmen. Eigentlich zieht mich überhaupt nichts nach London. Ich will mich nur in den weichen, durchgesessenen Veloursitz lehnen, will spüren, wie die Sonne warm durchs Fenster scheint, wie der Wagen hin und her und hin und her schaukelt, wie die Räder ihren beruhigenden Rhythmus auf die Schienen klopfen. Hier, wo ich die Häuser neben den Gleisen betrachten kann, bin ich lieber als irgendwo sonst. Ungefähr auf der Hälfte der Fahrt ist wieder irgendein Signal defekt. Zumindest nehme ich an, dass es defekt ist, weil es praktisch immer auf Rot steht. Fast jeden Tag halten wir dort an. Manchmal nur für ein paar Sekunden, manchmal für endlose Minuten. Wenn ich in Wagen D sitze, so wie meistens, und der Zug vor dem Signal anhält, so wie fast immer, habe ich den perfekten Ausblick auf mein Lieblingshaus an den Gleisen. Nummer 15. Nummer 15 sieht aus wie auch die meisten anderen Häuser an diesem Streckenabschnitt. Eine viktorianische Doppelhaushälfte, zwei Stockwerke hoch, mit einem schmalen, gepflegten Garten, der nach etwa 7 Metern an einem Zaun endet. Dann folgen ein paar Meter Nimmernsland. Dahinter verlaufen die Gleise. Ich kenne dieses Haus mittlerweile in- und auswendig. Ich kenne jeden einzelnen Ziegelstein. Ich kenne die Farben der Vorhänge im Schlafzimmer im ersten Stock. Ich weiß, dass sich der Lack vom Fensterrahmen des Badezimmers schält und dass auf der rechten Dachseite 4 Ziegel fehlen. Ich weiß, dass die Bewohner dieses Hauses, Jason und Jess, an warmen Sommerabenden manchmal aus dem großen Schiebefenster klettern und sich auf ihre improvisierte Dachterrasse über der ausgebauten Küche im Erdgeschoss setzen. Sie sind das perfekte Paar. Er ist dunkelhaarig und gut gebaut, stark wie ein Bollwerk und dabei sanft und hat ein betörendes Lachen. Sie ist eines dieser zerbrechlichen Vögelchen, eine hellhäutige Schönheit mit einem kurz geschnittenen Blondschopf. Sie hat das richtige Gesicht für so eine Frisur. Scharfe Wangenknochen, getüpfelt mit ein paar Sommersprossen. Dazu ein elegantes Kinn. Solange wir vor dem roten Signal feststecken, halte ich nach den beiden Ausschau. Jess sitzt morgens oft auf der Terrasse im Erdgeschoss, vor allem im Sommer, und trinkt Kaffee. Manchmal, wenn ich sie sehe, habe ich das Gefühl, dass sie mich ebenfalls sieht, dass sie meinen Blick erwidert. Und dann würde ich ihr am liebsten zuwinken. Jason sehe ich nicht ganz so häufig. Er ist oft beruflich unterwegs. Aber selbst wenn sie nicht da sind, male ich mir aus, was sie vorhaben könnten. Vielleicht haben sie sich beide freigenommen und sie liegt im Bett, während er ihr Frühstück macht. Oder sie sind zusammen joggen, denn sowas sehe ihn ähnlich. Tom und ich sind sonntags oft gemeinsam joggen gegangen. Ich ein bisschen schneller als sonst, er ungefähr halb so schnell wie ich. Somit konnten wir nebeneinander herlaufen. Vielleicht ist Jess aber auch oben im kleinen Zimmer und malt. Oder sie stehen gemeinsam unter der Dusche, wo sie sich gegen die Kacheln stemmt und er seine Hände um ihre Taille legt. Abends. Halb dem Fenster zugewandt und mit dem Rücken zum restlichen Wagen öffne ich eines der Chenin-Planche-Flaschen, die ich im Whistle Shop in Houston gekauft habe. Der Wein ist zwar nicht kalt, aber das ist schon okay. Ich gieße ein bisschen was in einen Plastikbecher, schraube den Verschluss wieder zu und lasse die Flasche in meine Handtasche gleiten. Montags im Zug zu trinken ist wenig gesellschaftsfähig. Es sei denn, man trinkt in Gesellschaft, aber das tue ich nicht. Vertraute Gesichter sitzen in diesen Zügen, Menschen, die ich Woche für Woche sehe, entweder auf dem Hin- oder auf dem Rückweg. Ich erkenne sie wieder und wahrscheinlich erkennen sie mich ebenfalls wieder. Ich weiß allerdings nicht, ob sie mich als das sehen, was ich wirklich bin. Es ist ein strahlend schöner Abend, warm, aber nicht zu schwül. Die Sonne steht erst am Beginn ihres gemächlichen Abstiegs. Die Schatten werden langsam länger und das Licht beginnt eben erst, die Bäume zu vergolden. Der Zug rattert vor sich hin. Wir fliegen an Jasons und Jess Haus vorbei. Und die beiden verschwinden in einem abendlichen Sonnenfleck. Manchmal, allerdings nicht allzu oft, sehe ich sie auch von dieser Seite der Gleise. Wenn gerade kein Zug in die entgegengesetzte Richtung fährt und wir langsam genug sind, kann ich einen Blick auf die beiden erhaschen, wie sie auf ihrer Terrasse sitzen. Wenn nicht, so wie heute, dann stelle ich es mir einfach vor. Jess hat die Füße auf den Terrassentisch gelegt und ein Glas Wein in der Hand, während Jason hinter ihr steht und die Hände auf ihre Schultern legt. Ich meine fast zu spüren, wie sich seine Hände anfühlen, wie das Gewicht schützend und zuversichtlich auf ihrer Haut ruht. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich mich zu erinnern versuche, wann mich zuletzt ein anderer Mensch berührt hat. Und sei es nur bei einer Umarmung oder einem von Herzen kommenden Händedruck. Und dann krampft sich mein Herz zusammen. Dienstag, 9. Juli 2013. Morgens. Der Kleiderhaufen von letzter Woche liegt immer noch da. Er sieht staubiger und verlorener aus als noch vor ein paar Tagen. Irgendwo habe ich gelesen, dass ein Zug dir bei einem Aufprall die Kleider vom Leib reißen kann. Von einem Zug überfahren zu werden, ist gar nicht so ungewöhnlich. 200-300 Mal kommt das angeblich pro Jahr vor. Das heißt spätestens alle 2 Tage. Ich weiß nicht, wie oft es sich dabei wirklich um Unfälle handelt. Während der Zug langsam weiterrollt, halte ich Ausschau nach Blut auf den Kleidern, kann aber nichts entdecken. Wie üblich hält der Zug vor dem defekten Signal. Ich sehe Jess im Erdgeschoss vor der Terrassentür stehen. Sie trägt ein knallrosa Kleid, ihre Füße sind nackt. Sie wirft einen Blick über die Schulter, wahrscheinlich redet sie gerade mit Jason, der drinnen Frühstück für sie macht. Mein Blick bleibt an Jess und an ihrem Heim hängen, während sich der Zug bedächtig vorwärts schiebt. Die anderen Häuser will ich gar nicht sehen. Erst recht nicht das 4. von hier aus. Das Haus, in dem ich früher gewohnt habe. Ich muss ja gestehen, dass ich es liebe, an Stellen für euch aufzuhören, wenn ich vorlese, wenn es erst richtig spannend wird. Und genau aus diesem Grund habe ich jetzt auch an dieser Stelle einen Cut gemacht. Es ist eine ganz wichtige Information, die wir hier erhalten, dass Rachel in derselben Straße ein paar Häuser weiter von Jason und Jess gewohnt hat. Deshalb würde ich euch raten, dieses Buch zu holen und weiterzulesen. Kommen wir zu meinem Fazit. Paula Hawkins gelingt es, den Leser aus einer scheinbar normalen Alltagssituation in immer höhere Spannung zu führen. Das unheimliche Geschehen baut sich mit sehr viel Spannung nach und nach auf und wird durch einen wiederholten Perspektivenwechsel erst langsam verständlich. Persönliche Tragödien, die in einen Kriminalfall führen, sind mitreißend und werden ohne Umwege erzählt und sind strikt auf ein überraschendes Ende hin konzipiert. Die ungewöhnliche Perspektive einer Bahnreisenden nimmt die Leser sofort mit hinein in das Geschehen. Man kann das Buch nicht eher aus der Hand legen, bis man weiß, was Rachel Watson von ihrem Zugabteil aus wirklich gesehen hat. Die Autorin des Buches Paula Hawkins ist heute 47 Jahre alt und kommt aus England. Das Buch Girl on the Train, Sie kennen dich nicht, aber du kennst sie, kam am 6. Januar 2015 raus. Das Buch hat 447 Seiten und kostet aktuell im Taschenbuchformat ca. 9,99 Euro. Und somit sind wir auch am Ende meiner vierten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz leichter Erkältung meinerseits. Das konnte mich allerdings nicht davon abhalten, die heutige Folge für euch abzudrehen. Hat mir wirklich wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Also dann, bis nächsten Sonntag.